NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Michael Köhlmeier liest den 5. von 10 Abschnitten aus dem Roman Das Philosophenschiff. Die 100-jährige Anouk Perlemann-Jakob erzählt dem Schriftsteller, wie sie 1922, als sie 14 Jahre alt war, mit ihren Eltern aus St. Petersburg abgeschoben wurde. Es ist historische Tatsache, dass in der jungen Sowjetunion auf Befehl von Lenin Oppositionelle oder auch nur unliebsame oder als ideologisch unsicher angesehene Menschen auf Schiffe gesetzt und abserviert wurden, vorwiegend Akademiker, Intellektuelle und Künstler. Die Person der Anouk Perlemann-Jakob hingegen, Tochter eines Architekten und einer Ornithologin, ist Köhlmeiers Erfindung. Mit einer Handvoll weiterer Personen befindet sie sich auf einem riesigen Luxusdampfer. Seit mehreren Tagen schon steht das Schiff still im finnischen Meerbusen, ohne jegliche Erklärung. Die Stimmung ist äußerst beklommen.
5 Tage und 5 Nächte lag nun unser Riesendampfer schon bewegungslos auf dem Wasser, ohne dass uns von irgendwo Nachricht gegeben worden wäre. Da meldete einer der Herren, er sehe durch das Bullauge in seiner Kabine ein Schiff, das sich dem unseren nähere. Es war später Nachmittag und diesig. Wir drückten die Köpfe in unsere runden Fensterchen. Da war ein Motorboot mit einer schmalen, hohen Kajüte, ein Kutter. Die Scheinwerfer an den Seiten warfen lange Kegel in den Dunst. Es glitt an unser Schiff heran, schließlich verschwand es aus unserem Blickfeld. Es hatte seitwärts angelegt. Eine Stunde später, da war es bereits dunkel, hörten wir es davonfahren. Nur seine Umrisse zeichneten sich noch im Halbdunkel ab. Die Seitenlichter, rot und grün, wir hörten es noch, als wir es nicht mehr sehen konnten. Große Aufregung war unter uns. Der Herr, der den Kutter als erster gesehen hatte, klopfte an unsere Tür und auch die anderen Türen und schlug vor, wir sollten uns im Speisesaal treffen. Bitte alle. Der Herr hieß Petrov. Alexander Maximowitsch Petrov. Im Speisesaal sagte Herr Petrov, wir sollten zusammenrücken, damit nicht laut gesprochen werden müsse. Wir waren wenige, nur 10. Papa, Mama, ich, Fonja, ein jüngeres Paar, Bruder und Schwester, sie Opernsängerin, Mama sagte eine sehr berühmte, ich kannte sie nicht, er ein Dirigent, ebenfalls prominent, beide im Engagement im Mariinsky-Theater, dann der bereits erwähnte Herr Petrov und seine Frau, beide um die 60, schätzte ich, und noch ein Paar. Beide um die 70, sie Lyrikerin und Malerin, er ein Mathematiker, sie kräftig, mit einem Busch grauer Haare und dicken schwarzen Brauen, er klein, trocken, immer rauchend. Von allen bettelte er höflich Zigaretten. Ich gab ihm meine 15, Mama hatte ihre bereits Papa gegeben. 10 Personen. Intellektuelle. Philosophen, Wissenschaftler. Ein Architekt, Künstler. Unser Luxusdampfer war ein Philosophenschiff. Eines der sogenannten Philosophenschiffe. Den Begriff hat ein gewisser Sergei Horushi erfunden. Auch er Philosoph. Aber viel später erst hat er den Namen erfunden. Und er war nicht dabei gewesen. Ich habe das irgendwo gelesen. Oder jemand hat es mir vorgelesen. In den 90er Jahren erst war der Begriff aufgekommen. Philosophenschiff. Wie poetisch. Wir fuhren auf einem Philosophenschiff. Das klingt wie aus einem romantischen Roman oder aus einer Satire. Für Romane habe ich mich nie groß interessiert, da dürfen Sie mir nicht zürnen. Sollte es wirklich wahr sein, dass wir nur zu 10 waren? Sonst niemand? Auf diesem Riesenschiff, das gebaut war für 2000 Passagiere? Wir hatten beim Einsteigen niemanden gesehen und auch nicht, als wir in unseren Kabinen waren. Von unseren Bullaugen aus hatten wir die Landungsbrücke überblickt. Nur eine war ausgefahren. Da war niemand gewesen. Da war niemand mehr eingestiegen, nur wir und die 3 Männer und die Frau mit den Gewehren, die uns bewachten. Und vorher, einen ganzen Tag, waren wir mit unseren Koffern am Pier gestanden, bevor wir das Schiff betreten durften. Erst waren wir viele gewesen, 50, 100, 200. Wir wurden ausgesondert. Die meisten wurden weggebracht, einige wurden hinter dem Lattenzaun erschossen. Übrig geblieben sind wir. Zuerst noch 12. Wir haben niemanden gesehen, der vor uns über die Landungsbrücke an Bord gegangen war, und niemanden nach uns. Dass wegen so einem Häufchen dieses unvergleichliche Luxusschiff in Bewegung gesetzt wurde, wer sollte das glauben? Ich vermutete schon damals, dass diese Undenkbarkeit uns, die wir in den Kabinen der dritten Klasse untergebracht waren, mehr bedrückte als alles andere, was um uns herum geschah. Warum gerade wir? Warum nur 12? Was hatte das zu bedeuten? Hatte es überhaupt etwas zu bedeuten? Aber niemand traute sich, diese Fragen auszusprechen. Aus Angst, jemand könnte die Antwort kennen. Aus Angst, ein neues, zusätzliches Misstrauen würde durch solche Fragen in unsere Herzen gepflanzt. Und nun stand das Schiff schon seit 5 Tagen still. An einem gewissen Punkt fürchtet sich der Mensch vor dem Misstrauen mehr als vor dem Tod. Es ist merkwürdig und es muss einer schon sehr viel Angst in seinem Leben gehabt haben, um das zu verstehen. Aber letztendlich fürchtet sich der Mensch vor dem Unausweichlichen nicht so sehr wie vor Dingen, die er beeinflussen könnte, und sei es nur dadurch, dass er ihnen aus dem Weg geht. Der Tod ist unausweichlich. Das Misstrauen nicht. Also besprachen wir die Lage, wie es Herr Petrov vorgeschlagen hatte. Alexander Petrov. Das habe ich später recherchiert. Ich wollte ja wissen, wer mit uns auf dem Schiff gewesen war. War Journalist und Chefredakteur einer marxistischen Zeitschrift gewesen und einer der 9 Männer, die rund 20 Jahre vor der Revolution in Minsk die Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands gegründet hatten. Das waren die Vorläufer der Bolschewiki. Zu denen gehörten später auch Lenin und Trotzki. Aber dann hatte er es sich anders überlegt. Weg von der Politik hin zur Philosophie. Er schrieb Biografien über Kant und Hegel und andere Philosophen, Bücher, die sehr populär waren. Ich meine, unter den Intellektuellen von St. Petersburg und Moskau. Und dann irgendwann hatte er ein Bekehrungserlebnis. Es hieß, er sei in einem Fahrstuhl stecken geblieben, 15 Stunden lang. In diesen 15 Stunden bekehrte sich Herr Petrov zum Glauben, zum guten, alten, orthodoxen, russischen Glauben. Er wurde gerettet und gründete eine neue Zeitschrift, in der er gegen die Weltlichkeit der Revolutionäre wetterte, die einst seine Genossen gewesen waren, und in der er prophezeite, eine Art Heiland werde kommen und seine ehemaligen Genossen, er nannte sie die falschen Propheten, hinwegfegen. Nun waren Alexander Petrov und seine Frau bei uns auf dem Schiff. Er hatte einen geschäftig roten Kopf. Die Adern traten an seinen Schläfen heraus, wenn er redete. Seine Frau sprach wenig. Und wenn, dann wussten wir nicht, was sie uns sagen wollte, denn bevor es heraus war, wurde sie von ihrem Mann zurechtgewiesen, in einem bösen Ton. Das war mir aufgefallen und meiner Mutter auch. Wir haben, als wir wieder allein und unter uns waren, darüber gesprochen. Die kleine, runde Frau tat uns leid. Alexander Petrov erklärte sich zum Diskussionsleiter, wie er sagte. Niemand widersprach ihm. Auch deswegen wohl nicht, weil niemand eine Diskussion erwartete. Ich schaute zu Fonja hinüber, aber der schüttelte nur kurz den Kopf und lächelte mich an. Entweder, so wurde spekuliert, sei jemand vom Schiff abgeholt worden oder jemand sei auf das Schiff gebracht worden, dass sie in St. Petersburg einen vergessen hatten. Dann kriegen wir ihn wahrscheinlich bald zu sehen. Dann werden sie ihn zu uns bringen. Dann ist er entweder einer von uns oder ein Spitzel. Ein Spitzel eher nicht, kam man zur Ansicht. Sie müssten sehr blöd sein, einen Spitzel im Hafen zu vergessen. Abgesehen davon, dass es nichts zu bespitzeln gab, also wahrscheinlich einer wie wir. Aber auch das wurde als sehr unwahrscheinlich abgetan. Wäre er einer wie wir, könne er doch nicht so wichtig sein, dass dieser Riesendampfer 5 Tage und 5 Nächte regungslos auf dem Wasser schwimmt. Wenn Sie tatsächlich einen gebracht haben, dann musste es jemand Wichtiges sein. So einen aber werde man nicht zu uns bringen. Dann allerdings die Frage, warum bringt man einen Wichtigen auf ein Ausreiseschiff? Wohin reist er aus? Warum reist er aus? Schließlich hielt man es für das Wahrscheinlichste, dass im Maschinenraum oder sonst irgendwo ein Schaden aufgetreten sei. Darum stehe das Schiff auch schon so lange still und nun seien Mechaniker geschickt worden, die den Schaden beheben sollten. Zum ersten Mal hatten wir miteinander geredet. Auch meine Mutter hatte sich zu Wort gemeldet. Das hatte allen gut getan. Und dazu war das Wahrscheinlichste, was geschehen war und geschehen würde, harmlos. Jeder schenkte sich ein halbes Glas Wein ein. Auch mir gab man eines. Mein Vater prostete mir zu. Jeder prostete jedem zu. In dieser Nacht endlich wagte ich es, durch das Fenster am Ende des Korridors zu steigen und über die eiserne Leiter nach oben zu klettern. Ich schaute nicht nach unten zum Wasser. Die Leiter war glitschig vom Nebel. Sie führte, ich würde sagen, 8 Meter nach oben oder mehr. Oben stieg ich über die Brüstung. Da war eine überdachte freie Galerie, breit genug für Korbstühle. Die Galerie war als Balkon für die Kabinen zweiter Klasse gedacht. Auf so einem Luxusschiff war die zweite Klasse wie auf einem anderen die erste Klasse. Ich probierte die Klinken an den Kabinentüren. Die Türen waren verschlossen, es war stockdunkel. Ich musste mich tastend bewegen. Fast hätte ich nicht mehr die Stelle gefunden, wo die Notleiter hinunter zur dritten Klasse führte. Ich will von einem Mann erzählen, der mir der Liebste unter uns war. Er hieß Danil Danilowitsch Sidorow und war, wie bereits erwähnt, Mathematiker. Seine Frau war Lyrikerin und Malerin, sie hieß Monja Sidorowa. Dass die beiden auf der Liste standen, bereitete meinem Vater am meisten Kopfzerbrechen. Was hatten sie getan? Was warf man ihnen vor? Ein alter Mann, eine alte Frau. Die Frau hatte in ihrem Leben einen einzigen Band mit Gedichten veröffentlicht. Da war sie noch nicht 30 Jahre alt gewesen, schlichte Naturlyrik, aus der nicht einmal Nina Berbarowa etwas Politisches herauslesen hätte können, über Nadelbäume, über die Steppe, über die Wolga im Schein der untergehenden Sonne. Nicht ein Haus kam darin vor, nicht ein Mensch kam darin vor, nichts, was von Menschenhand gemacht worden war. Wenn Tiere, dann Wilde. Der schmale Band war ein guter Erfolg gewesen. Monja Sidorowa wurde als die Hoffnung der russischen Lyrik gefeiert. Tolstoi immerhin hatte in einer Literaturzeitschrift ein paar lobende Sätze über sie verloren. Und der alte Turgenew hatte ihr kurz vor seinem Tod aus Paris in einem Brief geschrieben, ihre Gedichte enthielten mehr Trost als Puschkins Elegien. Aber dann hatte sie nichts mehr geschrieben. Jedenfalls nichts mehr veröffentlicht. Sie hat sich ganz der Malerei zugewandt, ebenfalls Bäume und Landschaften und das Meer, keine Häuser, keine Menschen. Als die Gedichte geschrieben worden waren, dachte niemand in Russland an eine Revolution, also auch nicht an eine Konterrevolution. Und ihr Mann? Danil Sidorow war Mathematiker. Es gab nichts in der Wirklichkeit, was ihn interessierte. Für Zahlen interessierte er sich. Sonst für nichts. Danil Sidorow und seine Frau haben sich nicht für Politik interessiert. Sie liebten sich und achteten einander. Es war nicht nötig, sie länger als eine Viertelstunde zu beobachten, um das bestätigt zu sehen. Er ging mit zwei Tellern zu dem langen Tisch in der Mitte des Speisesaals, lud Nahrung auf und brachte einen der Teller seiner Frau. Den anderen stellte er vor sich selbst hin. Sie neigte sich über den Tisch ihm zu, küsste ihn auf die Glatze. Das war jeden Tag so, Frühstück, Mittagessen, Dinner. Warum wurden diese beiden friedlichen Menschen aus Russland vertrieben? Wer hatte das angeordnet? Mein Vater vermutete, es handle sich um ein Versehen. Damit meinte er, auch unsere Verbannung könne nur ein Versehen sein, ein Irrtum. Denn was hatten wir schon getan? Dass meine Mutter vor vielen Jahren mit einem Dichter geschlafen hatte, der vor einem Jahr erschossen worden war, deshalb? Mein Vater nahm sich Herrn Sidorow zum Vorbild. Er brachte nun auch seiner Frau den Teller mit dem Frühstück, dem Mittagessen, dem Abendbrot. Ich musste mir meine Sachen selber holen. Meine Mutter kündigte an, einen Protestbrief zu schreiben, sobald wir das Schiff verlassen hätten. Aber an welche Adresse? Wer sollte den Brief denn lesen? Sinowjew? Trotzki? Kamenev? Dscherschinski? Jagoda? Oder gleich Lenin persönlich? Mein Vater hingegen betrieb Gewissenserforschung. Er dachte nach, was er getan haben könnte, schlug mit den Knöcheln gegen seine Schläfen. Er war sein eigener Inquisitor. Er war gern bereit, Schuld zu erkennen und zu bekennen. Er hoffte, wenn er Abbitte leistete, könnten wir wieder zurück nach St. Petersburg. Ich fragte ihn, und was sollen wir dort? Ich sagte, dort will ich nicht mehr leben. Er sagte, es wird wieder besser werden. Er sagte, es wird einer kommen, der mit diesen Verbrechern aufräumt. Diesbezüglich hatte er Gleichklang mit Herrn Petrov. Der erwartete auch einen Retter. Dagegen Daniil Sidorow und seine Frau? Sie erwarteten keinen Erlöser. Sie waren die Ersten auf dem Schiff, die sich auf eine neue Zukunft einstellten. Er setzte sich beim Frühstück zu uns an den Tisch, fragte, ob es erlaubt sei, dankte mir noch einmal für meine Zigaretten und sagte zu meinem Vater, Herr Kollege, schauen wir nicht mehr zurück. Das ist nicht gesund. Vergessen wir Russland. Monja und ich haben uns vorgenommen, wenn wir wieder Land betreten in Stettin oder in Lübeck oder wenn die Reise länger dauert, in Hamburg, wahrscheinlich in Hamburg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass so ein großes Schiff im Hafen von Stettin oder Lübeck Platz hat. Dann werden wir zwar noch die gleichen Menschen sein, Sie und ich, aber wir haben keine Vergangenheit mehr. Wir machen bereits Pläne. Man kann auch für die wenigen Jahre, die uns noch bleiben, Pläne machen. Ich habe alte Bekannte und auch Freunde in Deutschland. Kann sein, die leben noch und erinnern sich an mich. Ich spreche recht gut Deutsch. Ich erteile Monja Unterricht, jeden Tag 3 Stunden. Wenn man eine neue Sprache lernt, vergisst man leichter, was unangenehm war in der alten. Ich habe eine Liste von Dingen zusammengestellt, die wir als erstes vergessen wollen. Das ist doch komisch. Mein ganzes Leben lang konnte ich darüber lachen und kann es immer noch sich notieren, was man vergessen will. Haben Sie je etwas Komischeres gehört? Aber dann fragte mein Vater den kleinen, dürren, alten Mann, woher er wisse, dass wir nach Deutschland fahren. Da ist Herr Sidorow rot im Gesicht geworden und hat gestammelt und ist von unserem Tisch aufgestanden und hat sich auch nicht mehr zu uns gesetzt. Nein, ich sag's gleich, er war kein Spitzel. Wahrscheinlich dachte er in diesem Augenblick umgekehrt, mein Vater sei ein Spitzel. Eine gute Tarnung, die einzige Familie an Bord. Ach, Die Geschwister Kira Jegorowa und Jan Jegorow, er Dirigent, sie Sängerin, beide um die 40, er war, glaube ich, 2 Jahre älter als sie, die beiden habe ich noch nicht vorgestellt. Sie waren die Prominenten auf unserem Schiff. Außer mir kannten sie alle. Als sie am Landungssteg auftauchten, da waren wir noch viele, ging ein durch die Menge. Die auch. Frau Jegorowa grüßte in die Runde, aber gelächelt hat sie nicht. Auf dem Schiff wurde Abstand zu ihnen gehalten, Respektabstand. Wir hatten keine Ahnung, warum die erste Operndiva am Mariinsky-Theater und ihr Bruder, einer der bedeutendsten Orchesterleiter Russlands, aus eben diesem Land ausgewiesen wurden. Im Unterschied zu den anderen auf unserem Schiff taten die beiden aber so, als wüssten sie selbst es sehr genau. Meine Mutter, die, das muss ich dazu sagen, keine begeisterte Opernbesucherin war, aber ein Faible für Prominenz hatte, fragte Kira Jegorowa direkt: Warum sind Sie und Ihr Bruder hier? Daraufhin wedelte die Diva mit den Händen vor ihrem Gesicht herum, als wollte sie Fliegen vertreiben, und blies einen Stoß Luft aus, dass ihr die Haare aus der Stirn flogen. Das war alles. Meine Mutter interpretierte die Geste als das Übliche eben. Als wäre ihnen Ähnliches schon öfter passiert. Aber wir wussten nicht, was das Übliche war und auch nicht, was es Ähnliches geben konnte. Und es interessiert uns auch nicht, setzte mein Vater dem Spekulieren meiner Mutter ein Ende. Ich war ganz auf der Seite meines Vaters. Ich mochte die beiden nicht. Am wenigsten von allen mochte ich sie. Den Bruder nicht, die Schwester nicht. Sie taten, als wäre, was uns angetan wurde, nichts weiter als eine lästige, aber auch irgendwie lustige Seefahrt. Am Pier hatten sie noch Angst gehabt. Da hatte jeder Angst gehabt, weil jeder die Schüsse hinter dem Bretterverschlag hören konnte. Nun hörten wir Kira in ihrer Kabine Koloraturen singen und ihren Bruder mit Mundwasser gurgeln. Sie waren so unverdächtig, dass sie schon wieder verdächtig waren. Frau Perlemann Jakob schwieg. Sie schwieg lange. Ich meinte, sie sei eingenickt. Schließlich sagte sie, sie waren mir alle suspekt, auch Fonja. Auf dem Schiff war mir Fonja schon suspekt. Nicht von Anfang an, das gebe ich zu, er sah sehr gut aus, als wir uns in Berlin wieder trafen. Ja, ich glaube, da habe ich mich ein wenig in ihn verliebt. Das ist leicht erklärt. 2 Gerettete treffen einander wieder. In Sicherheit. Ein Klassiker gleichsam. Nina Berberova hat mich an mein altes Vorurteil erinnert. Alle waren mir nicht suspekt, das muss ich richtig stellen. Den alten Mathematiker mochte ich sogar sehr gern. Den Herrn Dr. Danil Danilowitsch Sidorow. An seiner Frau konnte ich nichts finden, was mich interessierte. Sie an mir ebenfalls nicht. Sie hatte an ihrem Mann Menschheit genug. Was aus Danil Danilowitsch Sidorow und seiner Frau Monja geworden ist, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wieder schwieg sie. Sehr lang schwieg sie. Ich fragte, wem haben Sie die Geschichte erzählt? Wem noch außer mir? Welche Geschichte? Na, die Geschichte, deretwegen ich hier bin. Die Geschichte von dem Schiff. Darauf antwortete sie nicht, sondern nun wörtlich von der Handyaufzeichnung abgeschrieben. Der Kopf, unser Kopf, das Behältnis aller unserer Ideen. Um meinen Körper von Hals abwärts, um den tut es mir nicht leid, der soll verrotten und zu Erde werden, wie es sich gehört. aber der Kopf. Neben allen Ideen sind in ihm ja auch alle Versäumnisse gespeichert. Fragen Sie mich, warum ich mich zu wenig gekümmert habe. Die Antwort lautet: um unser Universum. Das Universum ist tatsächlich makellos. Was sonst, wenn nicht das Universum? Ich habe zu wenig nachts in den Himmel geschaut. Das tut mir jetzt leid. Dass sich alles dreht, weiß inzwischen jeder. Aber warum auf diese Art und Weise? Gäbe es die Nacht nicht, wir könnten die Sterne nicht sehen. Wissenschaftler würden sie berechnen, aber sehen könnten wir sie nicht. Ich dürfte einmal ein kleines Theater herrichten, nur herrichten, innen eine Gefälligkeit. Der Innenraum, in dem das Publikum saß, war eine Schüssel. Sie wissen, es gibt zwei Arten von Konzertsälen, die Kiste und die Schüssel, so sagt man. Das ist unsere Terminologie. Ich erinnere mich gern daran, es war ein kleiner Einfall, der war mir gekommen, als ich in der Nacht in den Himmel geschaut habe. Ich habe in die Seitenwände kleine Löcher bohren lassen. Und in die Löcher habe ich kleine Glühelemente gesteckt. Keine Ordnung. Ich habe einen Mitarbeiter gebeten, Kaffeebohnen auf ein großes, weißes, ausgespanntes Tuch zu schütten. Wir haben eine Leiter aufgestellt. Er ist hinaufgestiegen und hat die Bohnen ausgeschüttet. Dann habe ich von der Leiter aus ein Foto gemacht. Die zufällige Struktur der Kaffeebohnen auf dem weißen Tuch habe ich als Vorlage genommen für die Aufbringung der Glühelemente auf den Wänden rechts und links des Zuschauerraums. Der Sternenhimmel als die Architektur des Zufalls. Und vorne auf der Bühne, was findet dort statt? Doch nichts anderes als der allabendliche Versuch, den Zufall in den Griff zu kriegen, in dem eine Geschichte erzählt wird. Was anderes ist das Theater denn? Das wissen Sie besser als ich. Man müsste den Kindern einbläuen. Schaut in den Himmel. Geht nicht ins Bett, bevor ihr nicht in den Himmel geschaut habt. Zähne putzen könnt ihr einmal oder zweimal vergessen, aber nicht vergessen sollt ihr, in den Himmel zu schauen. Nicht damit sie gute Menschen werden, das werden sie oder werden sie nicht. Schaut in den Himmel, weil er da ist. Ich stand auf und wollte das Licht neben ihrem Fauteuil anknipsen. Sie sagte: Lassen Sie. Ich bleibe gern noch eine Weile in der Dämmerung sitzen. Es muss für heute genügen. Vergessen Sie nicht, wir sind für übermorgen früh um 9 Uhr zu einem Spaziergang durch den Park verabredet. Ich dachte, für morgen. Nein, für übermorgen. Ich muss mich einen Tag erholen. Erinnern macht müde. Das kam mir entgegen. Ich wollte die Aufnahmen ordnen. Und sonst noch einiges erledigen.
Das war Michael Köhlmeier mit der 5. Folge aus seinem Roman Das Philosophenschiff. Das Buch ist im Hansa Verlag erschienen. Das Hörbuch erscheint nächste Woche im Hörverlag. Die heutige Folge finden Sie online bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Am Montag um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Astrid Fietz. Bundeskanzler Scholz kommt heute in Washington mit US-Präsident Biden zusammen. Zum Auftakt seines USA-Besuchs hatte Scholz sich mit Abgeordneten aus dem Kongress getroffen. Worum es in den Gesprächen hauptsächlich geht, berichtet Mareike Markosch aus der NDR-Nachrichtenredaktion.
Es geht vor allem um die Zukunft der Ukraine-Hilfen. Zurzeit ist die EU der größte Unterstützer der Ukraine mit 84 Milliarden Euro. Scholz will jetzt dafür werben, dass auch die USA ihre Militärhilfe fortsetzen. Im Moment blockieren die Republikaner aber ein Hilfspaket im Kongress. Es gibt zwar neue Verhandlungen zwischen ihnen und den Demokraten, aber es ist unklar, ob die Republikaner zustimmen. Offiziell machen sie eine Unterstützung der Ukraine von einer schärferen Einwanderungspolitik abhängig.
Die Veröffentlichung eines Untersuchungsberichts zur Dokumentenaffäre wirft neue Fragen zur mentalen Fitness von US-Präsident Biden auf. Auch ein erneuter Aussetzer sorgt für Zweifel an der geistigen Verfassung des 81-Jährigen. Aus